unterhalten. Das letzte Mal war ich bei euch, da wart ihr noch in einem ganz anderen Haus. Dankeschön. Und es ist gut zu sehen, nicht nur, dass ihr ein anderes Haus habt, vor allem, dass neue Gesichter da sind und dass ihr nicht nur etwas Eigenes macht, sondern auch für die anderen da seid. Das ist, denke ich, die Zwecksberechtigung einer jeden Gemeinde, sollte es sein zumindest. Heute bin ich mit einem Thema gekommen, das zwar jeden Menschen betrifft in diesem Universum, aber man nicht so gerne darüber spricht, zumindest in unseren Kreisen. Wir müssen reden. Wenn meine Frau mir das sagt, dann sage ich mir, Schatz, wollen wir nicht essen gehen? Ich habe da ein schönes Restaurant entdeckt oder ich bringe dir auch Blumen mit. So, nein, das mache ich nicht. Aber so versucht sich man jeder, sich doch so rauszudrehen aus dem Gespräch. Wir müssen reden. Wenn diese Worte erklingen, dann weiß man, irgendwas ist nicht in Ordnung. Irgendwas muss angesprochen oder durchgesprochen werden. Irgendwas muss geklärt werden. Wir müssen reden, macht deutlich, irgendetwas ist nicht im Rechten. Und heute möchte ich mit euch darüber reden, über Konfliktmanagement. Das ist ein Riesenbereich, den werde ich auch lange nicht abdecken. Aber ich möchte euch an eine Situation im Neuen Testament erinnern und wo wir auch von den Aposteln lernen können, wie weise sie mit Konflikten umgegangen sind. Winston Churchill hat einmal gesagt, wenn zwei Menschen immer die gleichen Ansichten haben, ist einer von ihnen überflüssig. Wenn zwei Menschen immer die gleiche Ansicht haben, ist einer von ihnen überflüssig. Nun, er war bekannt für seine provokative Art. Was er damit ausdrückt ist, wenn Menschen zusammenkommen, kommt es selten dazu, dass zwei Menschen immer der gleichen Ansicht sind. Und das ist auch gleichzeitig das Problem. Wenn wir die Bibel aufschlagen auf den ersten Seiten im Garten Eden, Adam und Eva, Eva und die Schlange, Kain und Abel, Jakob und Esau, die haben es noch nicht mal abgewartet, bis sie auf die Welt gekommen sind. Die hatten schon im Bauch der Mutter einen Konflikt auszutragen. Und so setzt sich das über Saul und David und Paulus und Barnabas, Petrus, Paulus fort über die ganze Bibel. Oft unterliegen wir als Christen dem frommen Fehler zu sagen, Konflikte sind ungeistlich und die darf es nicht geben. Und wenn wir diese Ansicht vertreten, werden wir umso mehr Konflikte haben und wir werden uns darin üben, diese so gut wie möglich zu bedecken, zu verstecken und so zu tun, als ob es die nicht gibt. Immer, wenn Dinge nicht gut laufen in einer Beziehung, Gemeinde, Firma, Schule, wo Menschen zusammenkommen, gibt es Konflikte. Und das ist auch so große Apostel wie Paulus und Petrus ein Vorbild darin, beziehungsweise auch sie haben es erlebt auf ihren Missionsreisen. Bei einer Begebenheit stellt der Apostel Paulus Petrus vor der ganzen Menge der Gläubigen in Antiochien zur Sprache. Weil Petrus durch sein Verhalten, erstmal mit den Heiden zu essen, dann doch nicht zu essen, dann vielleicht und doch nicht, hat er die jungen Gläubigen durcheinander gebracht und sie wussten nicht mehr, was ist nun das Evangelium? Heißt das Evangelium, wir sind alle ein Volk, gehören einem Gott oder sind wir doch getrennt? Und da kommt Paulus mitten in diesen Konflikt und sagt, mit allem Respekt zu dir, Petrus, hier hast du falsch gehandelt. Es geht mir nicht darum, dass du was Falsches getan hast, sondern dass die Menschen, die wir für Christus gewonnen haben, völlig irritiert sind. Und er trägt diesen Konflikt vor allen Menschen aus. Aber nicht Petrus ist sein Ziel, sondern das Evangelium ist sein Ziel. Das ist das, was ihn motiviert, diesen Konflikt öffentlich auszutragen, weil er auch öffentliche Bedeutung hat. Und da kommen wir schon zu einem Punkt. Das Wesen des Konflikts, ich meine, wenn wir das ein bisschen weitersehen im Universum, wir sind Teil eines Metakonflikts, eines großen Konflikts, des Konflikts zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen Gott und dem Satan. Und dieser Konflikt, der wirkt sich auf alles und alle in diesem Universum an. Die gute Nachricht ist, dass dieser Konflikt entschieden ist, und zwar auf dem Kreuz auf Golgatha. Und der Apostel Paulus beschreibt es im Kolosserbrief, Kapitel 2, 15 und sagt, die bösen Mächte sind alle zur Schau gestellt. Jesus hat triumphiert darüber. So wie wenn jemand einen Krieg gewonnen hat und der Sieger durch die Stadt zog, hinten waren die Gefangenen, die oft nackt ausgezogen waren und durch den Staub geschleppt wurden, um deren Schande deutlich zu machen. Das ist das Bild. Er sagt, er hat die bösen Mächte alle zur Schau gestellt. Wir sind machtlos gegen ihn. Dieser Konflikt ist entschieden. Was ist nun die Ursache? Was ist das Herzstück eines jeden Konflikts? Ich möchte zwei Leute aus dem Neuen Testament zur Sprache kommen lassen. Zum einen den Apostel Paulus. In Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 19 und 20, da sagt er, wenn ihr euren alten Natur oder je nach Übersetzung eurer sündigen Natur den freien Lauf lasst, passiert Folgendes. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen und so weiter und so fort. Da kommt nichts Gutes. Jakobus beschreibt es im Jakobusbrief, Kapitel 4, die ersten drei Verse. Und er ist wirklich hart in seiner Sprache. Und er fragt, woher kommen die Konflikte, die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte, und ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nichts, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht betet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Da ist das Herzstück eines jeden Konflikts. Jeder von uns geht an irgendeine Sache heran mit eigenen Interessen, mit eigenen Vorstellungen, mit eigenen Erwartungen und schon ist ein Konflikt programmiert, vorprogrammiert. Im Kinderzimmer klingt es dann so, ich hatte das zuerst, ich war als Erster da. Aber manchmal unter 40, 50, 60-Jährigen klingt das nicht anders, laut meiner Erfahrung. Selbstsüchtige Wünsche stehen im Vordergrund. In einer Firma soll eine neue Position besetzt werden. In einer Schule soll ein Schulsprecher gewählt werden. In einer Wohngemeinschaft soll ein Reinigungsplan aufgestellt werden. In einer Gemeinde geht es um ein Bauprojekt. Und schon finden sich viele Interessen an einem Objekt. Und da ist Konflikt vorprogrammiert. Erwartungen werden nicht erfüllt oder angesprochen, Wünsche werden nicht geäußert, es wird vorausgesetzt, dass man sie versteht, Ärger wird nicht genannt, Probleme werden nicht besprochen. All das ist Dynamit für menschliche Beziehungen und so kommt es zu den Konflikten. Wir wenden uns mit euch mal an die Apostelgeschichte, Kapitel 6. Apostelgeschichte, Kapitel 6, der erste 7 Verse. Da geht es um eine ganz bestimmte Situation in Jerusalem. Und übrigens für die fleißigen Bibelleser, es geht hier nicht um die Diakonenwahl. Versucht mal in diesem Text oder in der ganzen Apostelgeschichte das Wort Diakon zu finden. Das werdet ihr nicht finden. Aber wir lesen erstmal den Text. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Verse 1 bis 7. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden. Und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern.
Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Und da werden die Männer aufgezählt, die Namen seht ihr. Vers 6, man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Ein hervorragender Text, wenn wir darüber reden, wie in der Gemeinde, aber auch privat Konflikte bewältigt werden können. Einmal Wachstum, mit Sicherheit habt ihr das hier erfahren, bringt Konflikte mit sich. Jede neue Situation bringt Konflikte mit sich. Und so auch hier, viele Menschen werden gläubig aus unterschiedlichen Nationen und so ist es hier vorprogrammiert. Eine Gruppe dieser Menschen, und zwar die griechischsprachigen Witwen, werden nicht beachtet, aus irgendeinem Grund. Und das bringt sie dazu, dass die anfangen zu reden und vielleicht fallen auch solche typischen Beziehungskiller wie, immer überseht ihr unsere Witwen. Nie ist jemand rechtzeitig da, um ihnen zu helfen. Wenn man diese zwei Worte in einem Konflikt hört, dann sind das schon die ersten zwei Lügen. Und ganz interessant, wie die Apostel darauf eingehen. Ich habe hier ein paar Dinge notiert und gemäß dieser Dinge und dem Text wollen wir nach und nach durch den Text gehen. Es entstand ein Murren, heißt es hier, bei den griechischsprachigen Witwen gegen die Hebräer. Also es kam nicht zur klaren Aussprache, sondern war so Murren, so in den Hauskreisen spricht man drüber, bei Privatfeiern spricht man drüber, aber nirgends äußert man sich klar und offen dazu. Ein Murren entstand gegen die Hebräer, weil die Witwen übersehen worden sind. Das erste Prinzip, und das werden wir gleich von den Aposteln lernen, kommuniziere das Problem sachlich. Kommuniziere das Problem sachlich. Zu sagen, immer beachtet ihr unsere Witwen nicht und nie seid ihr rechtzeitig da, ist keine sachliche Beschreibung, sondern der Versuch, die Sache, und das ist eine ganz schwere Übung für uns, weil es immer mit Emotionen verbunden ist und weil wir immer uns in den Vordergrund stellen und dann heißt es ich und mir. Diese Übung, sachlich zu bleiben bei einem Konflikt, was ist wirklich die Sache, was ist wirklich der Knackpunkt? Das Problem von Paulus war nicht Petrus, sondern das Evangelium. Das war nicht das Problem, dass Petrus einmal so gemacht hat und einmal so gemacht hat, sondern dass die Leute, die ihnen geglaubt haben, die Gläubigen, durcheinandergebracht wurden. Er spricht die Ursache an. Und achtet mal, wie raffiniert und wie weise die Aposteln darauf reagieren. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Findet ihr in diesem Satz irgendwie solche Worte wie, naja, ihr müsst nicht immer gleich hier so aufmüpfig werden und ihr müsst ja nicht gleich murren, ihr könnt ja vernünftig reden oder, naja, das ist einmal passiert und jetzt macht ihr ein Drama raus. Nichts von diesen Emotionen finden wir hier, sondern sie gehen nicht nur auf das Problem ein, sondern formulieren auch gleich eine Lösung.
Bei uns kann es dann so klingen, jemand parkt schief und wir sagen darauf, sag mal, hast du denn nichts drauf? Und plötzlich ist das Parkproblem dazu geworden, dass dieser Mensch nichts drauf hat. Mir geht es nicht mehr um das falsche Parken oder dass er vielleicht zwei Parklücken eingenommen hat, sondern was ich sage ist, hast du nichts drauf? Und so wird das von dem eigentlichen Problem, wird es persönlich gemacht und daraus zu kommen, ist es sehr, sehr schwierig. Kommuniziere das Problem sachlich. Das tun die Apostel hier. Sie greifen keinen an. Sie sagen auch nicht, wer was wann falsch gemacht hat. Es gibt keine eigene Rechtfertigung. Ja, naja, ihr wisst ja, da sind so viele, ne, letztes Wochenende sind 200 Leute zum Glauben gekommen und wir sind immer noch dabei, das Ganze zu sortieren und hast du nicht gesehen, nichts davon. Sondern sie sprechen ihre Vision an. Sie gehen auf das Herzstück zurück und sagen, es ist nicht gut, wenn wir unsere Vision aufgrund von irgendwelchen Schwierigkeiten übersehen. Und die Vision ist, allen Menschen das Wort Gottes zu predigen. Daran hielten sie fest. Es ist nicht gut, dass wir das verlassen und dann gehen und anfangen, die Tische zu bedienen, also die Witwen zu versorgen. Das ist nicht, stimmt nicht mit dem überein, wie Jesus uns berufen hat und wofür er uns berufen hat. Es ist nicht gut, dass wir das tun. Also sie sprechen das Problem an, aber in diesem Problem formulieren sie gleichzeitig die Lösung. Wir werden nicht vernachlässigen, wir werden aber auch nicht die Tische bedienen, sondern, Vers 3, so seht euch nun um nach 7 Männern unter euch, die ein gutes Zeugnis haben, voller Geist und Weisheit sind, und diese wollen wir einsetzen. Noch ein Prinzip hier, die Aposteln sind nicht zu den griechischsprachigen Witwen gegangen oder zu den griechischsprachigen Juden gegangen und haben gesagt, hey, lass uns das mal hier ganz leise halten, ne? Sonst geht unser Image kaputt und dann die Leute hören das und dann wird es Nachrede geben. So kommen wir, regeln das hier mal unter uns, ne? Das nächste Mal kriegt ihr ein bisschen mehr und dann ist alles wieder gut. Sie sind auch nicht zu den Juden gegangen und haben gesagt, ne, was ist da eigentlich los? Ne? Könnt ihr das nicht mal klären oder sonst irgendwie? Sondern die versammeln, heißt es hier, die ganzen Jünger. Die haben eine Gemeindestunde einberufen, wo jeder die Möglichkeit hat, aus einem Mund Informationen zu bekommen, wo das nicht über 3 oder 5 Leute geht. Löse den Konflikt mit den Menschen, die es betrifft. Immer wieder habe ich es erlebt, dass der Konflikt hier ist, aber die Personen sprechen über den Konflikt ganz woanders. Und meine Frage ist immer, wenn dein Konflikt da ist, warum sprichst du denn mit den anderen Leuten darüber? Oder mit mir darüber? Wenn dein Konflikt da ist mit den Menschen, warum gehst du nicht zu diesen Menschen und versuchst mit ihnen das zu klären? Die Aposteln versammeln die ganze Menge der Jünger. Sollte nicht irgendwelche Gerüchte geben, sagen, hier ist unsere Information. Wir werden das Wort nicht vernachlässigen, wir werden aber auch die Tische nicht bedienen, sondern wir werden Männer berufen, die diesen Dienst übernehmen werden, die sich darum kümmern werden, dass das Problem gelöst worden ist. Sie formulieren aus dem Problem gleich eine Lösung. Und dann heißt es, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, also allen, auch den griechischsprachigen Witwen. Alle, die da waren, haben damit eingestimmt. Weil es nicht eine Lösung ist, und hier komme ich zu meinem Hauptpunkt, nicht eine Lösung ist, die nur für irgendjemanden gut ist. Oder sie könnten ja auch sagen, okay, jetzt gibt es da Unruhe, jetzt gehen wir hin, alle Pastoren, die ganze Gemeindeleitung und sehen nur zu, dass das geklärt wird. Hauptsache, da ist Ruhe, Hauptsache, der kehrt Frieden ein und während des Ganzen wird der Rest der Gemeinde vernachlässigt oder die Aufgaben. Das tun sie nicht. Sondern sie setzen die Lösung in einem langfristigen System um. Das ist, denke ich, der Knackpunkt bei uns in den Gemeinden, warum sich Konflikte immer wieder die gleichen wiederholen. Immer die gleichen, ich rede nicht von neuen, die entstehen, das ist okay, aber immer die gleichen wiederholen, weil wir nicht den Kern angehen, so wie der Paulus das tat, sondern wir konzentrieren uns auf die Menschen, nicht auf das Problem selbst. Was meine ich damit? Nun, hier waren offensichtlich die Menschen übersehen worden. So, jetzt habe ich einen Konflikt mit dem Robert und irgendwas haben wir miteinander ausgefressen. Also es gibt einen Konflikt und der muss geklärt werden. Das Problem ist, dieser Konflikt entsteht jede Woche. Jede Woche, wenn ich dem begegne, irgendwo, kommt es immer wieder zu dem gleichen Konflikt. So, nun kann ich mich darauf konzentrieren, einfach zu sagen, ja, weißt du was, Robert, ist dumm gelaufen, komm, tut mir leid, räumen wir das Ding aus dem Weg. Ja, kein Problem, sagt er, oder andersrum, Ding aufgeräumt. Scheint so, es ist aufgeräumt. Was wir oft tun, ist, dass wir den persönlichen Frieden miteinander in den Vordergrund stellen. So, ich habe jetzt Frieden mit Robert. Ratet mal, bis wann? Bis zur nächsten Begegnung. Und dann ist das Ding wieder offen. Und so versuchen wir, Hauptsache Frieden ist da, ne? Ich kann auch mal um Vergebung beten, auch wenn ich nicht schuld dran bin. Hauptsache, da ist Frieden und Ruhe da, aber das Problem an sich ist nicht geklärt. Die Apostel sind hier nicht hingegangen und haben gesagt, komm, wir übernehmen das mal für eine Woche, dann läuft es wieder gut. In 2 Wochen hätten sie das gleiche Problem gehabt. Würden sie nicht hier ein System ins Leben rufen, 7 Leute einsetzen? Mit Sicherheit hatten diese 7 Leute ihre eigenen Helfer und so die ganze Menge, es waren mehrere Tausend in Jerusalem, um sie abzudecken, damit dieser Strukturfehler nicht immer wieder woanders, vielleicht wären es in der nächsten Woche die jüdischen Witwen und da wäre noch jemand anders. Auf dem Spiel stand nicht die Beziehung zwischen den Aposteln mit den griechischsprachigen Juden. Das Problem war, das Evangelium würde daran kaputt gehen. Das Evangelium war, Jesus Christus vereint Juden wie Heiden zusammen in einer Gemeinde und diese Einheit war das Zeugnis. So offensichtlich ist diese Einheit kaputt gegangen, denn es gab eine Menge, die hat gemurrt, die war unzufrieden, es hat rumort und es musste weggeräumt werden. Aber es ging nicht darum, diese Menschen zu beschwichtigen, sondern es ging darum, das Zeugnis des Evangeliums, die Einheit aufrechtzuerhalten. Merkt ihr den Unterschied? Es geht nicht nur darum, dass Robert und ich uns vertragen und uns jedes Mal freundlich grüßen, sondern das, was die Ursache des Problems ist, durchgesprochen wird und ausgeräumt wird. Dann erst ist es langfristig behoben worden. Und achtet mal auf den Vers 7, was danach passiert. Sie setzen diese Männer ein, sie segnen sie für diesen Dienst und sie übernehmen ihren Dienst. Und dann lesen wir im Vers 7, die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Sprunghaft an. Selbst Priester, das würde man heute sagen, so das katholische Königswinter, selbst sie kamen zum Glauben und nahmen das Evangelium an. Sie nahmen das Evangelium an. Darum ging das nämlich vordergründig. Und das ist etwas, was wir von den Aposteln lernen können und müssen. Egal in welcher Gruppe du tätig bist, in einem Team, in einer Gemeinde, im Missionswerk, wo immer du bist, wenn es da einen Strukturfehler gibt, wenn da immer irgendwas hervorkommt, immer an derselben Stelle, es reicht nicht, beieinander um Vergebung zu bitten, wenn man mal emotional explodiert ist, sondern in den Kern zu gehen und zu fragen, was ist die Ursache dafür? Und wie kann man das langfristig umsetzen, damit das nicht immer wieder zum Problem wird? Das Gleiche gilt für deine Familie oder in deiner Nachbarschaft oder in deiner Firma, wo du die meiste Zeit deines Lebens verbringst.
und immer wieder an derselben Stelle ein Konflikt entsteht. Es reicht nicht, beieinander um Vergebung zu bitten. Denn das verschiebt die ganze Situation um eine Woche, um einen Monat, vielleicht länger, aber die Situation wird wieder aufkommen. Ich möchte euch vier Gefahren nennen, die uns begegnen, wenn wir in einem Konflikt stehen. Zum einen, wir suchen oft Befürworter und nicht Berater. Ist dir das schon mal aufgefallen? Zu wem gehst du mit deinem Konflikt? Mit wem sprichst du, wenn du einen Konflikt hast? Du sprichst immer mit Leuten, wo du hoffst, Verständnis zu bekommen. Du vertraust dich immer Menschen an, wo du hoffst, dass sie deine Seite ergreifen werden, deine Partei ergreifen werden. Und dann, wir suchen nicht jemanden, der uns wirklich berät und sagt, hör mal, du bist da wirklich daneben gelaufen. Das ist wirklich schief von deiner Seite gelaufen. Nein, das gefällt uns nicht. Ja, kann ich dich voll verstehen. Also, wenn ich so eine Frau hätte, dann wäre ich auch schon lange weggelaufen. Oder sonstige Dinge. Wir suchen immer Befürworter. Und das ist eine Gefahr. Achte darauf, mit wem du drüber sprichst. Kann er dir wirklich helfen oder sie? Oder geht es dir nur darum, dass sie dich einfach mal ein bisschen streicheln, sagen, na ja, du bist ein guter Kerl, ich weiß nicht, was die alle haben, die sind alle so komisch. Aber du bist eigentlich in Ordnung. Das Zweite ist, uns geht es oft darum, Recht zu bekommen und keine Lösung herbeizuführen. Unsere Grundfrage lautet oft, ich habe doch Recht, oder? Es geht nicht darum, wem dient es? Wozu dient das Ganze? Sondern die Frage ist, ich habe doch Recht, oder? Recht zu haben, ist nicht Gerechtigkeit wiederherzustellen. Das sind völlig verschiedene Begriffe. Gerechtigkeit in Gottes Sinne ist, wenn jedes Ding dorthin kommt, wo es hingehört. Das ist Gerechtigkeit. Alles fällt auf den Platz, wo es hingehört. Rechte Dinge auf den rechten Platz. Eigenes Recht ist dann, wenn meine Perspektive, meine Position bestätigt wird. Drittens, wir beurteilen die anderen nach den Ergebnissen. Robert kommt immer zu spät. Zu jedem Meeting kommt er zu spät und das nervt mich. Das ist nicht wirklich so, das ist ein Beispiel, okay? Also Robert ist ein guter Kerl, ich mag den. Aber der kommt jedes Mal zu spät. Und er entschuldigt sich auch gerne. Ne? Sagt, es tut mir leid. Ne? Es war das Kind, es war die Frau, es war das kaputte Auto, sonst irgendwas. Aber immer wieder kommt es zu, so, ich beurteile ihn nach seinem Ergebnis. 5 Minuten zu spät, 7 Minuten zu spät, 10 Minuten zu spät. Wenn ich zu spät komme, beurteile ich mich nach meinen Absichten, nicht nach den Ergebnissen. Der Unterschied ist, aber ich wollte doch pünktlich sein. Aber ich habe doch gedacht, ich schaffe es. Aber ich bin doch rechtzeitig losgefahren. Wir beurteilen die Fremden nach dem Ergebnis. Tja, bist aber zu spät gekommen. Und uns selbst nach unseren Absichten. Aber ich wollte doch. Aber meine Absicht war doch eine ganz andere. Und viertens ist die Gefahr einfach Konfliktscheu. Die Konfliktscheu, gerade in den Gemeinden, wo man sagt, geistliche Christen, geistliche Menschen haben keine Konflikte. Es passiert nur eins, dass dieser Teppich hier in der Mitte, wenn man ständig Müll darunter schiebt, was passiert? Irgendwann kannst du nicht drauf laufen. Du wirst jedes Mal ausgleiten und hinfallen. Das Gleiche passiert in deinem Leben, wenn du Konflikte einfach unter den Teppich kehrst. Du wirst irgendwann nicht laufen können. Bei Manfred Siebert gibt es dieses Lied, ein altes, die ältere Generation wird es vielleicht kennen, von einem Typen, der alles unter den Teppich kehrt und plötzlich ist er mit dem Kopf an der Decke und kann nicht mehr im Zimmer leben, weil alles unter dem Teppich ist. Und das ist eine große Gefahr. 3 Wege aus. Erstens, betrachte dich immer als Teil des Problems. Wenn ein Konflikt dich betrifft, bist du Teil des Problems. Und es wird keine Lösung für diesen Konflikt geben, denn du bist auch Teil der Lösung. Wenn du Teil des Problems bist, bist du auch Teil der Lösung.
Bist du nicht bereit, Teil der Lösung zu sein, wird dieses Problem bestehen bleiben. Wenn wir mit Robert eine Lösung nicht finden, wie er pünktlich ist oder ich pünktlich bin oder wie, wird es immer wieder, ja, er sagt, meine Frau, ne, die hat so spät das Frühstück gemacht oder meine Kinder, die wollten schon wieder was und ich habe so eine alte Karosse, die geht immer kaputt und so, immer ist jemand anderes schuld. Wenn du nicht das Problem, das Teil des Problems bist, wird es auch keine Lösung geben. Zweitens, bei der Konfliktbeilegung, was steht auf dem Spiel? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was steht auf dem Spiel? Menschen, und ich habe immer wieder mit Menschen, auch mit zum Beispiel mit Ehepaaren zu tun, die sich scheiden lassen, es gab in dieser Ehe keinen riesengroßen Skandal. Keiner hat jemanden betrogen, nichts. Alles, was es war, ist, über Jahrzehnte haben sich immer klitzekleine Dinge aneinandergereiht, die nicht angesprochen worden sind, die nicht geregelt worden sind, die nicht angegangen worden sind. Immer wieder Tausende, Zehntausende Dinge reihen sich aneinander und das wird am Ende zu einem riesengroßen Schneeball. Die Frage ist, was steht auf dem Spiel? Und die Frage ist oft, die wir uns stellen, was kostet mich diese Aktion? Aber oft ist eine andere Frage eine ganz wichtig, eine wichtige, was wird es mich kosten, wenn ich hier keine, also nicht aktiv werde? Was wird am Ende dabei rauskommen? Kaputte Familie, Kinder, die auf der Strecke bleiben, was steht auf dem Spiel? Drittens, scheue dich nicht, einen Mediator zu suchen, scheue dich nicht, eine dritte Person zu suchen, wenn ihr euch beide so verhärtet habt im Konflikt oder in der Gemeinde oder in der Firma, in der Schule, wo immer du dich bewegst. Scheue dich nicht, jemanden hineinzunehmen, aber keinen Befürworter, sondern einen wirklichen Berater. Jemanden, der dir auch ganz klar sagen kann, was Sache ist, ohne persönlich zu werden. Suche einen Mediator, suche jemanden, der dazwischen gehen kann. Ich möchte euch zum Abschluss folgende Skizze zeigen. Also wir haben hier, ist die Horizontale ist Beziehung, die Vertikale sind Bedürfnisse. Jeder von uns hat Bedürfnisse. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, langfristig, werden wir immer Stress haben. Unerfüllte Bedürfnisse führen immer zu Stress. Also, wir haben unsere Bedürfnisse und dann gibt es da die Beziehung. Oben, seht ihr jetzt, ist großes Interesse an der Beziehung, unten wenig, links niedriges Maß an Erfüllung der Bedürfnisse, rechts hohes. Ne? Da bewegen wir uns. Also, gehen wir mal jetzt von links oben, nachgeben. Wenn ich großes Interesse an der Beziehung habe und sage, okay, ich stecke alle meine Bedürfnisse zurück, Hauptsache die Beziehung bleibt erhalten, werde ich nachgeben. Werde ich immer nachgeben, bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn wir runtergehen, wenn ich wenig Interesse an der Beziehung habe und auf meine Bedürfnisse verzichte, dann sage ich mir, okay, meine Bedürfnisse spielen keine Rolle, aber auch in diese Beziehung, in diesen Kollegen, der mich ständig nervt oder Chef, will ich nichts mehr investieren. Ich ziehe mich zurück, lasst mich alle in Ruhe. Ich will nur mein Ding tun und um 5 Uhr nach Hause gehen. Durchsetzen passiert, wenn ich wenig Interesse an der Beziehung habe, aber wo es nur um meine Bedürfnisse geht. Das wirst du mit mir nicht machen. Da zeige ich dir, wo der Hammer hängt. So, die Beziehung ist mir völlig egal, aber ich setze mich immer durch. Und in der Mitte ist, scheint so, das Goldstück. Kompromiss schließen. Ne? Du gibst ein bisschen was von deinen Bedürfnissen ab und du gibst ein bisschen was von deiner Beziehung ab und irgendwo in der Mitte trifft man sich. So scheint es. Und das genügt auch den meisten Menschen. Nur dann wird es nie dazu kommen, dass wir in der rechten Ecke landen, wo ein großes Interesse an der Beziehung ist und ein hohes Maß an Erfüllung der Bedürfnisse. Wo ich wirklich meine Bedürfnisse erfüllt habe, aber auch alles dafür tue, dass diese Beziehung stabil bleibt. Egal jetzt, dein Kollege, dein Ehepartner, dein Mitschüler, wo immer du dich bewegst. Das ist zeigt uns nicht die Mitte, nicht Kompromiss schließen, ist die wirkliche Lösung, sondern dort, wo wir aufeinander zugehen, sagen, die Beziehung mit dir ist mir wichtig. Aber ich kann auch nicht immer auf meine Bedürfnisse verzichten. Das geht nicht gut. Also beides führt zur Trennung. Wie kommen wir dahin, dass wir die Beziehung hochachten, aber auch die gegenseitigen Bedürfnisse? Bei Ehepaaren bringe ich immer das Beispiel mit dem Urlaub. Der eine möchte an den Strand, Ruhe, einfach lesen und sonnen, nichts tun. Andere ist aktiv, Berge, frische Luft, wandern, das ist so. Wo treffen sich die beiden? Ich meine, die können sich schlecht aus dem Weg gehen und jedes Jahr wird das Thema stehen. Und irgendwann mal wird dieses Ehepaar im Frühling Bauchschmerzen haben, Magenschmerzen haben, weil sie wissen, ich muss mich wieder mit dem Urlaub auseinandersetzen. Und ein Kompromiss funktioniert nur auf eine kurze Zeit. Wie sieht die Lösung aus? Die werde ich euch jetzt nicht präsentieren. Aber so hilft mir das, einfach festzustellen und meinen Konflikten zu begegnen. Konflikte an sich sind nicht schlecht. Sie offenbaren etwas über uns und das ist gut. Dann dürfen wir das ablegen. Aber sie bringen auch die Sache in Ordnung. Und gerade so in Familien, wo man sich Tag für Tag begegnet, oder Arbeitsstelle, wo man sich Tag für Tag begegnet, wenn diese Konflikte nicht ausgeräumt werden, dann wird es Schwierigkeiten bringen. Und lasst uns hier an dieser Stelle von den Aposteln lernen. Nicht nur den Konflikt identifizieren, auch nicht nur darum bemüht sein, miteinander Friede und Freude zu haben, sondern die Sache wirklich so langfristig umzusetzen, dass es auch, dass dieser Konflikt nicht immer zustande kommt, dass er ausgeräumt wird. Das ist meiner Ansicht nach die Absicht Gottes, dass die Konflikte kommuniziert werden sachlich, dass sie ausgeräumt werden und zwar langfristig. Und dahingehend möchte Gott euch segnen, jeden persönlich in den eigenen Situationen, aber auch als Gemeinde. Amen.